derselbe. Wir haben unsere Gebetsstunde. Wir beten für Menschen, auch für Leute, die gar nicht hier sind. Wir haben für Gerhard Leverenz gebetet, der ja einen Herzinfarkt hatte, der schon einige Male auch hier war und uns gedient hat aus Ludwigslust. Und ich habe ihn gestern angerufen und er sagt, ich bin wieder vollkommen hergestellt. Alles wieder gut, meine Kraft ist wieder da wie vorher. Heute Morgen habe ich noch über WhatsApp eine Nachricht gekriegt von Armando Sievert, der ja auch schon mal hier war und uns gedient hat. Und seine Frau hatte ja einen Impfschaden, sie konnte ja nach der zweiten, dritten Impfung nicht mehr laufen. Und er schreibt mir heute Morgen, sagt der Gemeinde herzliche Grüße. So gut wie jetzt ist es meiner Frau schon lange nicht mehr gegangen. Und daran hat auch ein Anteil, dass ihr regelmäßig für meine Frau gebetet habt. Also Jesus ist immer noch derselbe. Können wir das glauben? Und das, was wir erleben, auch im kleinen Kreis, bringt uns dahin, wir müssen es den Menschen sagen. Sie brauchen es. In dieser Zeit brauchen sie das Evangelium vielleicht wie nie zuvor. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen für das Wort. Du kennst mein Herz, du siehst unsere Gemeinde. Ich möchte dieses Jahr den Schwerpunkt auf Evangelisation legen und Evangelisation so, dass Menschen auch in unsere Gemeinde, in unsere Gottesdienste finden. Aber viel wichtiger ist noch, dass sie dich finden, Herr. Das möchte ich dir ans Herz legen, dass du uns gute Impulse gibst, gute Hinweise gibst, dass wir das tun können. Sei du einfach in unserer Mitte, auch heute Morgen, dien uns durch deinen Heiligen Geist, lass uns hören, was du uns mitzuteilen hast, Herr. Lass es in unsere Herzen eingehen und lass uns beten, da wo wir sind, auch wenn wir nicht in der Gebetsstunde sind. Jeden Tag ist Gelegenheit zu beten, auch für unsere Gemeinde, für die Zukunft. Wir wollen dir alle Ehre geben, dir Danke sagen. Danke für unsere lieben Geschwister, die nicht mehr kommen können. Und danke für die, die heute vielleicht unterwegs oder krank sind. Einige vermissen wir heute Morgen wieder. Aber du weißt, wo sie sind, du kennst sie. Und ich bitte dich, dass du sie auch segnest. Amen. Amen. Ja, ich habe jetzt eine Fortsetzungspredigt vorbereitet. Das heißt, es gibt mehrere Teile. Die wäre für einmal viel zu lang. Und es fängt tatsächlich auch an, ganz evangelistisch. Das Thema heute Morgen heißt, was bewirkt das Blut Jesu in unserem Leben? Und ich möchte uns am Anfang einen Predigttext lesen aus dem 1. Johannesbrief im Kapitel 1, die Verse 5 bis 10 und dann den Vers 21 und auch noch aus dem 2. Kapitel die Verse 2 bis 6. Das Leben im Licht. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt ist der Inhalt des Glaubens oder wohin der Glaube schaut. Das Wort Gottes sagt mir, dass ich glauben soll. Aber was soll ich glauben? Ich werde aufgefordert zu schauen. Aber wohin soll ich schauen? Was ist der Inhalt meiner Hoffnung, meines Glaubens, meiner Zuversicht? Die Antwort ist einfach. Der Inhalt des Glaubens ist für jeden einzelnen Sünder Jesus Christus. Wie viele machen dabei den Fehler und denken, dass sie an Gott, den Vater, glauben sollen? Der kommt jetzt erstmal erst an zweiter Stelle. Dabei ist der Glaube an Gott eine Folge des Glaubens an Jesus. Wir kommen zum Glauben an die ewige Liebe des Vaters, weil wir auf das kostbare Blut des Sohnes vertrauen. Viele Menschen sagen, ich würde ja an Christus glauben, wenn ich wüsste, dass ich erwählt wäre. Aber das betrifft das Kommen zum Vater, und niemand kann zum Vater kommen, als nur durch Jesus. Das ist das Werk des Vaters, zu erwählen. Du kannst nicht direkt zu ihm kommen, deshalb kannst du auch nichts von deiner Erwählung wissen, bis du nicht zuerst an Jesus als deinen Erlöser geglaubt hast. Und wenn du dann erlöst bist, kannst du dich dem Vater nähern und du kannst um deine Erwählung wissen. Manche machen auch den Fehler, auf das Werk des Heiligen Geistes zu schauen. Sie schauen in sich hinein, um zu sehen, ob sie bestimmte Gefühle haben. Wenn sie sie finden, ist ihr Glaube stark. Wenn aber ihre Gefühle sie verlassen haben, dann sind sie auf einmal schwach. Sie schauen ja auf das Werk des Geistes, und das ist nicht der Inhalt für den Glauben eines Sünders. Wir müssen beiden, dem Vater und dem Geist, vertrauen, um die Erlösung vollständig zu empfangen, aber ist der einzige Weg zur Rechtfertigung und Vergebung das Blut des Mittlers, und das ist Jesus. Christen müssen nach der Bekehrung dem Geist vertrauen, aber die Aufgabe des Sünders, der gerettet werden will, ist weder das Glauben an den Geist, noch auf das Schauen auf ihn, sondern im Blick auf Jesus allein. Deine Rettung hält ganz von der ganzen Dreieinigkeit ab, und doch ist der erste und sofortige Inhalt des gerechtmachenden Glaubens eines Sünders weder Gott der Vater noch Gott der Heilige Geist, sondern Gott der Sohn, der Mensch wurde und das Sühnopfer für unsere Sünden. Hast du Augen des Glaubens? Dann schau auf Jesus als Gott. Wenn du gerettet werden möchtest, dann glaube, dass Jesus, dass er Gott über alles ist, für immer gepriesen. Es ist immer noch eine Streitfrage im religiösen Lager, ob Jesus nun Gott ist oder nicht. Was wäre denn, wenn Jesus nicht Gott ist? Dann wäre auch nichts mit Erlösung. Ich kann niemanden erlösen und ihr auch nicht. Wichtig ist doch, dass wir begreifen, dass wir uns vor Jesus beugen und ihn als alleinigen Gott annehmen, denn wenn du es nicht tust, dann hast du keinen Teil an ihm. Wenn du das glaubst, dann glaube auch an den Menschen Jesus Christus. Glaube dem wunderbaren Bericht seiner Fleischwerdung. Verlass dich auf das Zeugnis der Evangelisten, die erklären, dass der Unendliche ein Säugling wurde, dass der Ewige sterbensfähig wurde, dass er, der der König des Himmels war, ein Diener der Diener und Sohn des Menschen wurde. Glaube und bewundere das Geheimnis seiner Fleischwerdung, denn wenn du das nicht tust, kannst du auch nicht gerettet werden. Wenn du wirklich gerettet werden willst, dann erkenne im Glauben Jesus in seiner vollkommenen Gerechtigkeit und erkenne dich selbst als Sünder, der nach Römer 3 keinen Ruhm haben sollte. Denn Römer 3 sagt uns ganz eindeutig, wir sind als Menschen nicht die, die wir vor Gott sein sollten. Achten wir darauf, dass unser Glaube in erster Linie auf Jesus, den Gekreuzigten, fußt. Siehe, das Lamm Gottes ist stumm vor seinen Scherern. Siehe, Jesus als Mann der Schmerzen, vertraut mit Leid. Geh mit ihm nach Gethsemane und schau auf ihn, wie er leidet. Lass es dir gesagt sein, dein Glaube hat nichts mit irgendetwas zu tun. Der Inhalt deines Glaubens ist nichts in dir, sondern ist etwas außerhalb von dir. Glaube an ihn, der dort am Kreuz mit angenagelten Händen und Füßen sein Leben für Sünder gibt. Dort findest du den Inhalt deines Glaubens, der dich gerecht macht. Weder in dir selber noch in irgendetwas, was der Heilige Geist in dir getan hat, oder irgendetwas, was er versprochen hat für dich zu tun, wird wirksam sein, wenn wir nicht zuallererst auf Jesus schauen, auf ihn allein. Er ist unser Retter. Er ist derjenige, der die Sünden für uns ans Kreuz genagelt hat, damit wir sie nicht selber tragen müssen. Und er ist auch unser Heiler, unser Befreier. Sieh im Glauben auf Jesus, der von den Toten aufersteht. Schau auf ihn, er hat den Fluch getragen und wird nun gerechtfertigt. Er stirbt, um die Schuld zu bezahlen, deine Schuld und meine Schuld. Er steht, damit er den beglichenen Schuldschein ans Kreuz nageln kann. Sieh hin, wie er in die Höhe auffährt, und beachte ihn, wie er heute vor dem Thron des Vaters bittet. Er bittet dort für sein Volk, indem er seine einflussreiche Fürbitte für alle darbringt, die durch ihn zu Gott kommen. Und er, Gott und Mensch, als Lebender, als Sterbender, als Auferstandener und als Herrscher. Er und nur er muss der Inhalt unseres Glaubens sein, wenn wir mit dem Glauben richtig beginnen wollen. Auf nichts anderes kannst du vertrauen. Er muss der einzige Halt unseres Vertrauens sein. Alles, was wir zu ihm hinzufügen, macht ihn zum falschen Antichristus, wird zur Rebellion gegen die Herrschaft des Herrn Jesus. Achte bei deinem Glauben, der dich retten soll, darauf, dass du Jesus in all diesen Angelegenheiten als deinen Stellvertreter betrachtest. Gott ist gerecht, er muss Sünde strafen, aber Gott ist gnädig. Er will denjenigen vergeben, die an Jesus glauben. Wie kann das geschehen? Wie kann er gerecht sein und Bestrafung fordern, gnädig sein und Sünde annehmen? Wir würden sagen, nach unserem Verstand, das ist doch paradox. Wie soll das gehen? Er tut es so. Er nimmt die Sünden der Seinen und legt sie auf sich, damit sie so unschuldig dastehen, als ob sie nie gesündigt hätten. Und Gott sieht auf Jesus, als ob er alle Sünder dieser Welt vereinigt in einer Person wäre. Die Sünde wurde weggenommen, und nicht bildlich, sondern wirklich und wahrhaftig, auf Jesus gelegt. Und dann ging Gott mit seinem brennenden Schwert dem Sünder entgegen, um ihn zu bestrafen. Er begegnete Jesus. Christus war selbst kein Sünder, aber die Sünden der Menschen lagen ja alle auf ihm. Die Gerechtigkeit begegnete Jesus deshalb so, als ob er der Sünder gewesen wäre. So bestrafte Jesus uns alle für unsere Sünden. Und er bestrafte sie so hart, wie sie das Recht dazu hatte. Sie forderte von ihm noch das letzte Stückchen Strafe und ließ bildlich gesprochen nicht einen Tropfen in der Tasse. Der, der Jesus als seinen Stellvertreter akzeptiert und ihm vertraut, ist dadurch vom Fluch des Gesetzes errettet. Wenn du auf Jesus siehst, wie er dem Gesetz gehorcht, kannst du im Glauben sagen, für uns ist er so gehorsam. Wenn du ihn sterben siehst, kannst du die Blutstropfen zählen und sagen, so hat er meine Sünde weggenommen. Wenn du ihn vom Tod auferstehen siehst, kannst du sagen, er aufersteht als Oberhaupt und Abgeordneter aller seiner Erwählten. Wenn du ihn zur Rechten Gottes siehst, sollst du ihn als Unterpfand dafür sehen, dass alle, für die er starb, ganz sicher einmal sie zur Rechten des Vaters sitzen werden. Lerne Jesus so zu sehen, wie Gott es damals tat, nämlich als Sünder. Aber der 1. Johannes Kapitel 3, Vers 5 sagt, Sünde ist nicht in ihm. Er war der Gerechte, aber er litt für die Ungerechten. Er war der Aufrichtige, aber er stand an der Stelle der Unaufrichtigen und alles, was die Ungerechten hätten erdulden müssen, hat Jesus ein für alle Mal erduldet und hat ihre Sünde für immer durch sein eigenes Opfer weggetan. Das ist der große Inhalt des Glaubens. Ich bitte dich, täusch dich nicht, denn ein Fehler hier wird gefährlich, wenn ich verhängnisvoll. Schau im Glauben auf Jesus, wie er durch sein Leben, sein Tod, sein Leiden, seine Auferstehung der Stellvertreter für alle, die ihm der Vater gab, geworden ist, der stellvertretende Opfer für die Sünden all derer, die sich ihm anvertrauen. Und glaub nicht, was alles so erzählt wird. Konzentriere dich auf das Wort Gottes. Lies es selber nach. Selbst in religiösen Kreisen kann man manchmal merkwürdige Dinge hören. Aber Gottes Wort sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und das Gute ist das, was mit dem Wort Gottes konform ist. Jesus selbst ist also der Inhalt eines Glaubens, der gerecht macht. Der ein oder andere Zuhörer wird vielleicht bemerken, oh, ich würde ja glauben und gerettet werden. Wenn was? Wenn Jesus gestorben wäre? Oh nein, mein Zweifel hat nichts mit Jesus zu tun, ich dachte schon. Ja, wo liegt denn dann der Zweifel? Nun, ich würde glauben, wenn ich dieses Gefühl gefühlt oder jenes getan hätte. Natürlich, aber ich sage dir, du kannst nicht an Jesus glauben, indem du dies fühlst oder jenes tust. Denn dann würdest du an dich selbst und nicht an Jesus glauben. Das ist typisch menschlich. Wenn du so und so wärest, dann könntest du Vertrauen haben. Vertrauen worauf? Nun, Vertrauen auf deine Gefühle und Vertrauen auf deine Taten. Und das ist das genaue Gegenteil vom Vertrauen an Jesus. Glaube bedeutet nicht, von etwas Gutem in mir zu schließen, dass ich gerettet werde, sondern gegen den Anschein und trotz der Tatsache, dass ich schuldig in Gottes Augen bin und sein Zorn verdiene. Und zu glauben, dass das Blut Jesu Christi das einzige ist, seines Sohnes, das mich von aller Sünde reinigt. Als ich Jesus noch nicht kennengelernt habe, war ich selbstgerecht. Ich war, wie meine ganze Familie, im Roten Kreuz aktiv. Und eines Tages schieb ich mein Fahrrad einen Berg hinauf und da war gerade alles aufgegraben worden, da wurde irgendwas gebaut, ziemlich tief. Und plötzlich höre ich was wimmern. Und ich gucke in dieses Loch und dann sehe ich, da unten liegt ein kleines Kind. Dann bin ich da runtergeklettert und habe das Kind rausgeholt und bin von Haus zu Haus gelaufen, um rauszufinden, wem dieses Kind gehört, bis ich die Familie gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, für diese gute Tat habe ich mindestens für 5 Jahre die Gnade bei Jesus erworben. Und das war ein Kardinalfehler. Nicht das bringt dich mit Jesus in Ordnung, sondern das, dass du an seinen Namen glaubst, dass du dich selbst erkennst, dass du dich für Jesus beugst und ihn annimmst. Und nicht, dass wir meinen, wir hätten eine so gute Tat getan, dass Jesus schon mal für die nächsten 5 Jahre die Dinge klar gemacht hat. So geht das nicht. Und dann verurteilt mich mein Gewissen. Und ist mein Glaube dann noch stärker als mein Gewissen? Und glaube ich, dass Gott fähig ist, alles zu retten, durch die, die zu Jesus kommen? Als Heiliger zu Jesus zu kommen, ist sehr leicht. Einem Arzt zu vertrauen, dass er dir hilft, wenn du merkst, dass es dir schon wieder besser geht, ist sehr leicht. Aber dem Arzt vertrauen, wenn du dich fühlst, als ob du zum Tode verurteilt wirst, es mit Fassung zu tragen, wenn die Krankheit erst ausbricht und das Geschwür noch größer wird, dann noch an die Wirkung der Medikamente zu glauben, so sagen die Menschen, das ist Glaube. Wenn dich die Sünde beherrscht und du weißt, dass dich das Gesetz verurteilt, dann in dieser Situation als Sünder an Jesus zu glauben, das ist die mutigste Tat der Welt. Seid ihr mutig? Sofern ihr das noch nicht getan habt. Wenn dich die Sünde beherrscht und du weißt, dass dich das Gesetz verurteilt, dann in dieser Situation an Jesus zu glauben, das ist die mutigste Tat der Welt, habe ich gesagt. Der Glaube, der die Mauern Jerichos erschütterte, der Glaube, der Tote erweckte, der Glaube, der das Maul von Löwen zuhält, ist nicht größer als der eines armen Sünders, der es wagt, dem Blut und der Gerechtigkeit Jesu zu vertrauen. Obwohl er in all seinen Sünden gefangen ist, tu das, dann bist du gerettet, egal wer du bist. Der Inhalt des Glaubens ist also Jesus, der Stellvertreter für Sünder. Nur Jesus, nicht Gott, der Vater oder irgendein Werk des Geistes, sondern das Werk Jesu allein ist die Grundlage unserer Hoffnung, deiner Hoffnung. Und ich hoffe, dass das in viele Herzen durchschlägt, denn ich weiß, dass unsere Predigten über die Woche zusammengezählt in etwa von 1000 Leuten gehört wird. Und ich habe von mehreren Leuten gehört aus Lübeck, die unsere Predigten hören. Warum hört ihr eigentlich immer übers Internet? Kommt doch einfach vorbei. Das ist doch so schön, Gemeinschaft zu haben mit Christen untereinander. Aber Gottes Segen auch für alle, die das ab heute Nachmittag im Internet nachhören. Und ich glaube, da sind einige dabei, für die das auch ganz wichtig ist. Zweiter Punkt, der Ursprung des Glaubens oder warum ein Mensch glaubt und woher sein Glaube kommt. Was sagt Gottes Wort, wo kommt der Glaube her? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung muss aus dem Wort Gottes kommen, damit sie wirksam ist. Aber es können nicht alle Menschen zuhören und bleiben nicht doch viele ungläubig. Wie kommt nun jemand zum Glauben? Auf der eigenen Erfahrung gesehen ist Glaube das Ergebnis einer erkannten Not. Wer in Not ist, der fühlt, dass er einen Retter braucht. Er findet heraus, dass Jesus gerade so ein Retter ist, wie er ihn möchte, und glaubt deshalb, weil er sich nicht zuerst helfen kann, an Jesus. Das ist aber nicht die richtige Motivation. Das machen viele Menschen so. Ich hab auch solche kennengelernt, in Hülle und Fülle im Laufe der Jahre. Aber wir haben einfach nichts zu bringen und empfinden deshalb, dass wir weder Jesus annehmen oder verderben müssen. Und wir tun es, viele tun es, weil er irgendwann merkt, ich kann selber nichts ausrichten. Dann greift man nach dem letzten Strohhalm. Wie schade. Menschen sind ziemlich in die Ecke getrieben. Und es gibt nur diesen einen Fluchtweg, nämlich durch die Gerechtigkeit eines anderen. Weil er weiß, dass er nicht durch irgendwelche guten Taten oder eigenes Leiden entkommen kann. Deshalb kommt er irgendwann zu Jesus und demütigt sich selbst. Besser ist, es in guten Tagen zu tun und möglichst auch, wenn man noch jung ist. Ich war 19, als ich das begriffen habe. Jetzt bin ich 67. Könnt ihr mal nachrechnen, was das für eine Zeit ist mit Jesus. Aber um die Frage zurückzuverfolgen, wie wird einem Menschen seine Not eigentlich bewusst? Wie kommt es, dass ausgerechnet er und nicht ein anderer fühlt, dass er Jesus braucht? Sicher, dass er Jesus nicht mehr als andere Menschen braucht, denkt er. Wie kommt er dann zu dem Wissen, dass er verloren und geistlich ruiniert ist? Warum wird er von dem Bewusstsein seines Ruins dazu getrieben, sich an Jesus, dem Erneuerer, festzuhalten? Die Antwort ist, es ist Gottes Geschenk und das ist nun wiederum das Werk des Geistes. Niemand kommt zu Jesus, wenn ihn der Geist nicht zieht, und der Geist zieht Menschen zu Jesus, indem er sie unter dem Gesetz gefangen nimmt, bis sie zur Überzeugung gelangen, dass sie umkommen müssen, wenn sie nicht zu Jesus finden. Erst dann, durch Unwetter bedroht, wenden sie und laufen den himmlischen Hafen an. Die Rettung durch Jesus ist unserem fleischlichen Verstand so unsympathisch und widerspricht unserer Liebe zu menschlicher Leistung so sehr, dass wir Jesus nie als unser Ein und Alles annehmen würden, wenn der Geist uns nicht davon überzeugen würde, dass wir nichts wären und uns nicht dazu drängen würde, an Jesus zu glauben. Aber die Frage geht noch weiter zurück. Warum zeigt der Geist Gottes einigen Menschen ihre Not und anderen nicht? Warum werden einige von einem Bewusstsein der Not zu Christus getrieben, während andere in ihrer Selbstgerechtigkeit weitergehen und darin umkommen? Es gibt darauf keine Antwort außer, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig von dir. So lesen wir es in Lukas 10, Vers 21. Letzten Endes kommen wir zur Souveränität Gottes. Der Herr hat dies vor den Weisen und Verständigen verborgen. Und er hat es den Unmündigen geoffenbart. Lies es weiter im Lukas 10. Oder wie Jesus es ausgedrückt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Alles im Johannes 10. Schöne Geschichte als gute Nachtlektüre. Manche Theologen würden zwar lieber lesen, ihr seid nicht meine Schafe, denn ihr glaubt nicht, als ob das Glauben uns zu Schafen Christi machen würde. Aber der Text sagt klar, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Kein Mensch hat je an Jesus geglaubt oder wird es je tun, wenn er nicht erkennt, dass er ihn braucht. Kein Mensch hat je erkannt, dass er Jesus braucht oder wird es je tun, wenn der Geist es ihn nicht fühlen lässt. Und der Geist wird keinen Menschen die Notwendigkeit einer Errettung durch Jesus fühlen lassen, wenn dieser nicht im ewigen Buch geschrieben steht, in das Gott die Namen seiner Auserwählten eingetragen hat. Und so denke ich, ich werde darin nicht missverstanden, wenn ich sage, der Ursprung des Glaubens oder warum Menschen letztlich glauben, dass das Gottes erwählende Liebe ist, die durch den Geist eine Erkenntnis der eigenen Not schafft und so die Menschen zu Jesus bringt. Und Jesus hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auf dass niemand verloren gehe. Und der dritte Teil kommt nächstes Mal. Amen. Amen. Danke, Herr Jesus, für das Wort heute Morgen. Vielleicht ein Wort, das die meisten von uns schon kennen, Und doch erinnerst du uns. Denn es genau das ist es, was wir den Menschen verkünden müssen, die von dir nichts wissen oder nichts wissen wollen. Und wir bitten wirklich um deinen Segen und um die Kraft, diesen Dienst in diesem Jahr reichhaltig zu tun. Amen. Amen. Amen.